Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mein Name ist Christoph Ricke und ich begrüße heute den Publizisten und Sinologen Tilman Spengler. Der lebt in der Nähe von München und auch in Berlin. Und da er im Studio ist, ist er ganz eindeutig heute Mittag nicht auf dem Oktoberfest. Herr Spengler, wie kommt es zu dieser dramatischen Fehlentscheidung?
Ich fühle mich bewusst am richtigen Platze. Wenn Sie mich, wir sind im Hörfunk, kritisch betrachten, werden Sie feststellen, dass ein Gamsbart mir nicht steht. Lederhosen passen nicht zu meinem hochdeutschen Akzent. Viele, viele Gründe, einen Bogen um München in diesen Tagen zu machen.
Aber drüber reden dürfen wir nachher schon, oder?
Mit Vergnügen.
Zwei Schläge. Nur zwei Schläge hat der Münchner Oberbürgermeister heute Mittag um 12 gebraucht, um Ohr zu zapfen, um das Oktoberfest zu eröffnen und die erste Mast dem Ministerpräsidenten zu geben. Ich oute mich mal. Ich habe jahrelang ein paar hundert Meter von der Wiesn entfernt gewohnt, kenne die schönen, aber auch die üblen Seiten. Tilman Spengler kennt die auch. Herr Spengler, wie ist es denn für Sie? Ist es jetzt die nächsten Tage ein kultureller Höhepunkt oder ein Abgrund?
Es ist mir ein kultureller Abgrund. Es ist ein dummes Tümeln, Bayern-Tümeln. Es sind unglaublich viele Betrunkene unterwegs. Und es macht die Sache nicht besser, dass mittlerweile zu diesem Kulturtreffen auch sehr viele Australier, sehr viele Italiener, natürlich traditionell, aber auch schon drei oder vier Sonderflugzeuge aus China angekommen sind. Und auf Chinesisch heißt Oktoberfest Pijiaohui, also die Bierversammlung. Das alles macht die Sache irgendwie nicht reizvoller. Ich habe eine nette Erinnerung daran, vor 3, 4, 5 Jahren war es die Tradition, dass das Münchner Kammerorchester wurde immer gefeiert. Am Tag oder zwei Tage vor der Eröffnung, da findet so ein Fest statt für die Baumeister, also die Zimmerleute und irgendwas, die die Buden da aufgebaut haben.
Ja, das ist ja eine große Leistung, das alles dahin zu stellen.
Es ist wunderbar, es ist sehr schön. Und das Tolle aber an dieser Veranstaltung ist, wenn man dann aufs Oktoberfest geht abends, da sind die ganzen Hallen stehen da schon, da ist kein Mensch drin. Und allenfalls biegt mal so ein Hammerschlag um die Ecke oder der Geruch einer gerösteten Mantel. Und das ist ein ganzes, wie im Film, irgendeinem Sergio Leone-Film. Mhm. Das hat mir sehr gut gefallen.
Also Sie mögen die Wiesn ohne Leute.
Oktoberfest ohne Leute wäre ideal.
Es gibt ja ein Oktoberfest jetzt auch mit einem großen Umweltgedanken. Die sind ja fleißig. Da werden ja sehr viele Millionen Menschen transportiert, die werden versorgt, die müssen abgefüllt werden. Das ist logistisch eine Großleistung, aber auch ökologisch. Und da strengt man sich an, kein Einweggeschirr. Das Wasser aus den Bierkrugspülmaschinen wird dann für die Toilettencontainer verwendet. Jetzt weiß ich endlich, warum es da nach Bier riecht. Und es gibt auch Klimakompensationsprojekte. Klingt das nur gut oder sehen wir da, dass sich wirklich was ändert?
Na, es ist ein Torkeln in die richtige Richtung, würde ich mal sagen. Und gut, manches hat ja pragmatische Gründe. Also wenn man das Bier in Pappbecher füllte, wäre es ganz schwierig, da mit dem Nachbarn über den Schädel zu schlagen.
Sie sind aber bös heute.
Und auch das Anstoßen machen wir, die mildere Form, wäre das schwieriger. Aber das ist, nein, ich begrüße das. Ich fand das, ich habe die Erklärung der Wirte gehört und die Wirte haben ja nicht immer den größten Ruf der Glaubwürdigkeit, aber in diesem Falle war ich froh.
Herr Spengler, ich unternehme meinen letzten Versuch, Sie mit der Wiesn zu versöhnen, indem ich auf die Eude-Wiesn gehe. Das ist so ein bisschen am Rand des Oktoberfests. Da gibt es die historischen Fahrgeschäfte, da gibt es nicht ganz so viel Alkoholmissbrauch. Da gibt es auch wirklich gediegene Blaskapellen, die ich tatsächlich dem Kulturprogramm zuordne. Da ist alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen langsamer. Können Sie jetzt Ihren Frieden machen?
Ich sage, Sie haben einen sehr guten Vorschlag gemacht. Geht's dahin, aber nicht immer alle gleichzeitig.
Okay, also die Wiesn ist eine Großveranstaltung, die sich auch ökologisch, biologisch ein bisschen ausrichten will. Ein Weinzelt feiert sich ganz groß als klimaneutral. Feiern Sie mit?
Wie gesagt, die Abstinenz reicht seit einigen Jahren an.
Wir reden über Klima, tatsächlich auch über die Angst vor der Apokalypse. Es gab große Klimademonstrationen gestern in Deutschland und in der Welt. Und es gab gestern das Klimapaket der Bundesregierung. Da schauen wir gleich mal rein, was da drin steckt, werden es auch bewerten. Vorher lassen wir es aber beschreiben von Nadine Lindner.
10 Euro. So teuer soll eine Tonne CO2 ab dem Jahr 2021 werden. Der Tonnenpreis soll dann auf 35 Euro im Jahr 2025 ansteigen. Es ist das Rückgrat der künftigen Klimapolitik. Damit fängt die Koalition beim CO2-Preis erstmal klein an. Zu klein finden die Kritiker, denn der Liter Benzin oder Diesel würde nach diesen Plänen am Anfang nur 3 Cent mehr kosten. Später sind es 10 Cent mehr. Zu wenig für Lenkungswirkungen. Das Ziel hinter allem, das Klimaziel des Jahres 2030 soll sicher erreicht werden. Das heißt 55% weniger CO2-Ausstoß als im Jahr 1990. Es ist ein Kraftakt. Für Förderprogramme, Steuererleichterungen und den Bau von Infrastruktur werden in den kommenden 4 Jahren 54 Milliarden Euro investiert. Und das ohne neue Schulden zu machen. Die schwarze Null steht, die Gegenfinanzierung steht. Das bekräftigen Merkel und SPD-Finanzminister Olaf Scholz.
Dabei haben wir geachtet auf das, was wir bisher schon als Möglichkeiten haben aus dem europäischen Emissionshandelssystem, der in den Klimafonds der Bundesregierung einfließt. Aber wir werden neue zusätzliche Möglichkeiten entwickeln. Da geht es zum Beispiel um eine Ticketsteuer auf Flugreisen, die wir weiter ausbauen. Da geht es zum Beispiel um eine Reform der Kfz-Steuer, die dazu beiträgt, dass ein hoher CO2-Verbrauch sich auch in einer höheren Kfz-Steuer niederschlägt.
Es ist ein Dreiklang aus Anreizen, Bepreisung und Verboten. Neue Ölheizungen dürfen ab dem Jahr 2026 nicht mehr eingebaut werden. Vorher gibt der Staat 40% Austauschprämie dazu. Der Preis für Bahntickets im Fernverkehr sinkt, dank einer Mehrwertsteuersenkung auf 7%. Im Gegenzug wird Fliegen teurer, die Luftverkehrsabgabe steigt. Für sauberen Verkehr soll es bis 2030 eine Million öffentliche Ladesäulen geben. Die Kfz-Steuer wird stärker am CO2-Ausstoß ausgerichtet, Sprit wird teurer, gleichzeitig steigt aber auch zur Entlastung die Pendlerpauschale. Wichtig ist auch der scharfe Kontrollmechanismus. Für Verkehr, Industrie, Landwirtschaft, Gebäude und weitere Sektoren werden auf Basis der bereits im Klimaschutzplan 2050 vereinbarten Ziele jährliche CO2-Budgets in einem Klimaschutzgesetz verankert.
Ja, das ist doch einiges im Klimapaket der Bundesregierung. Oder, Tilman Spengler, ist es doch nur ein Päckchen?
Ein Mogelpäckchen oder verschiedene Mogelpäckchen, denke ich. Und es fällt mir sehr schwer, an dieser Stelle ganz und gar nicht originell sein zu müssen, weil die meisten Kollegen, die von diesen Abmachungen etwas verstehen oder im ökologischen Bereich tätig sind, die sind ja praktisch unisono derselben Meinung.
Naja, aber wir haben ja tatsächlich eine Bundesumweltministerin, die ist jetzt erstmal unverdächtig. Man kann sie, glaube ich, ernst nehmen. Die war an den Verhandlungen dabei und so unzufrieden ist die nicht. Ich spiele Ihnen mal vor, was die gesagt hat.
Wir werden ein Klimaschutzgesetz beschließen und darin ist ein Sicherheitsnetz gespannt. Das heißt, wenn wir die Ziele nicht erreichen, dann wird sofort nachgesteuert. Und es ist nicht mehr nur die Umweltministerin verantwortlich, sondern endlich das gesamte Kabinett. Und damit werden wir die Ziele dann auch erreichen.
Also alle sind verantwortlich. Es gibt ein Sicherheitsnetz, es gibt Konsequenzen. Es gibt eine Verpflichtung, das klingt doch nach was.
Ja, man könnte natürlich sagen, wenn die Konsequenz ist, dass der Verkehrsminister ausgewechselt wird oder dass der nächste Verkehrsminister nicht automatisch zur CSU gehört und deren interessantere Klientel vertritt, dann könnte man sich darunter was vorstellen. Aber alles in allem denke ich, dass wenn das Höchste, das an einem Gesetz zu preisen ist oder einer Vorlage zu preisen ist, dass man auch darauf achtet, dass sie befolgt wird, dann ist das noch nichts, was so richtige Jubelchöre auslöst.
Na, ich will ja keinen Jubelchor auslösen, aber Politik ist auch die Kunst des Machbaren und es sind ja ein paar Sachen dabei. Also der Ökolandbau soll ausgeweitet werden. Man will die Wälder aufforsten. Wir müssen bloß an den Amazonas denken. Wenn wir mal bei uns die Wälder aufforsten, ist das ja so schlecht nicht. Benzin wird teurer, haben wir gehört. Und auch verständlich, soziale Verwerfungen sollen verhindert werden. Das ist die Sache mit der Pendlerpauschale. Da ist das Glas doch eher halb voll als halb leer.
Diese Beurteilung überlasse ich dem geneigten Ohr des Betrachters. Aber wenn Sie sich nur vorstellen, dass ein Twitter von Präsident Donald Trump den Ölpreis um mehr verändert als, sagen wir, 3 Cent oder 4 Cent oder 8 Cent, dann sehe ich da noch nicht so eine richtige Maßnahme, der ich das Prädikat wegweisend geben könnte. Zweitens ist natürlich, wir haben auch gehört von dem Preis von 10 Euro CO2 pro CO2-Abgabe. Und wir alle wissen, dass selbst die konservativsten Vorschläge von 50 Euro ausgegangen sind. Und. Das lässt sich viel verzweigen. Ich bin ja häufig zwischen München und Berlin unterwegs im Zug. Und ich freue mich, dass das Zugfahren billiger wird, wie Dass das Zugfahren selbst zu einer Verheißung macht, das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil ich kenne die realen Bedingungen und jetzt sind schon die Züge
überfüllt. Ja, aber gerade auf Ihrer Strecke zwischen München und Berlin, das ist doch jetzt dieser super flinke, wo man in 4 Stunden hin und her saust. Da braucht man doch kein Flugzeug mehr.
Das ist die Theorie. Wir wollen die Theorie von der Praxis scheiden. Ich könnte Ihnen Ausflüge mit diesem Sprinter nennen, aus eigener Erfahrung, und kann das belegen durch Rückzahlung des Tickets, wie gut oder wie schlecht das funktioniert.
Es kann ja auch jeder mal, und das ist ja in dieser großen Debatte auch wirklich sehr erstaunlich, was da in einem Jahr passiert ist, viele denken über ihr eigenes Verhalten nach, über den eigenen CO2-Fußabdruck. Und Sie, Herr Spengler, haben ja gerade gesagt, wie viel Sie unterwegs sind. Ich unterstelle mal, Ihr Fußabdruck ist nicht der kleinste. Wo haben Sie denn Ihr Umweltverhalten schon geändert?
Schuhgröße 47, um das hinzuzufügen, bei Fußabdrücken. Ich habe mein Umweltverhalten, glaube ich, dadurch, ich fahre sehr viel mehr mit dem Zug als zuvor und ich fahre auch in Europa mehr mit dem Zug, wo ich früher fast blind oder automatisch geflogen bin. Das ist schon eine Geschichte, aber ich weiß nun gleichzeitig, dass der Flugverkehr insgesamt auch nur einen Bruchteil der Verschmutzungen ausmacht. Also darf ich mich da nicht in ein zu strahlendes Licht stellen. Ich mache immer mal so Vorschläge, so kleinere, symbolische. Vielleicht kommen wir da gleich noch drauf zu sprechen.
Bitte machen Sie einen Vorschlag.
Wir bilden auf dem Lande Fahrgemeinschaften. Ja, und ich sehe immer mit großem Vergnügen, beziehungsweise Ingrimm, unsere Politiker, wenn sie zu irgendwelchen Treffen kommen, die könnten sich mal ein Auto teilen, nur um diesen Gedanken in irgendeiner sinnvollen Weise oder sinnigen Weise. Und dann sehen sie, nein, der Verkehrsminister muss mit seinem eigenen kommen und der darf nicht jemand anders aus dem Gesundheitsministerium mitnehmen. Das, also so, wenn ich will nicht so weit gehen und das Fahrradfahren da ins Spiel bringen, man weiß, wo der Himmel hängt.
Wir hatten auch schon mal einen Umweltminister, der Fahrrad fuhr.
Ja.
Okay. Aber das sind ja Symbole, das sagen Sie ja völlig richtig. Wir brauchen aber tatsächlich eine Veränderung. Und vor der Veränderung steht die Schaffung des Bewusstseins. Und da gab es jetzt in diesen Tagen eine Umfrage, die fand ich sehr, sehr spannend. Da wurden Menschen gefragt, was ist denn eigentlich wichtiger? Klimaschutz oder Wirtschaftswachstum? Und da hat sich echt was gedreht. Okay, das sind Lippenbekenntnisse. Ja. Die Menschen müssen noch nichts getan haben, aber sie sagen es auf einmal. Das heißt ja auch, es sind immer mehr Menschen bereit, auch selber sich auf was Unbequemes einzulassen.
Ja, zumindest die Absicht zu teilen. Ob sie das dann tatsächlich machen, das wird sich dann herausstellen. Aber das finde ich einen Schritt in die völlig richtige Richtung. Und es kommt ja noch was anderes hinzu. Ich glaube, also diese Versprechungen, die gestern aus Berlin kamen oder hier vom Klimakabinett kamen, dass man eben das Marktwirtschaft und Ökologie etwas
versöhnt.
Ja, das ist, und das da denke ich, irgendjemand ist da auch irgendwie falsch gepudert worden, weil es wird sich ja irgendwie mal herausstellen, dass eine Marktwirtschaft zu den Zuständen geführt haben, die wir jetzt ökologisch bedauern. Und das plötzlich durch eine Erklärung wie die gestrige zu einem, wie sagt Frau Merkel, zu einem Paradigmenwechsel zu bringen, das ist natürlich sehr ausgeschlossen. Und ich glaube, es ist noch eine andere Geschichte. Ich bin alt genug, mich zu erinnern an das Jahr 1975, als Helmut Schmidt von der Ölkrise beeinflusst ein sonntägliches Fahrverbot auferlegte.
Ich erinnere mich, damals bekam meine Mutter ihr erstes Auto und mein Vater hat darauf geachtet, dass die Nummernschilder unterschiedlich enden, damit bei Fahrverboten für gerade Tage immer das andere Auto verwendet werden konnte.
Oh,
ich glaube, das war ein Boost für die Autoindustrie.
Das geht jetzt leider nicht in die Richtung meines Arguments.
Aber okay, entschuldige.
Ich nehme es mal hin. Nein, aber was ich damit sagen wollte, ist die Stimmung damals, wenn ich mich daran erinnere, die Stimmung damals war natürlich die auch schon ein bisschen, die das Helmut Schmidt sagte, tut mir leid, das muss ich euch auferlegen, aber wir schaffen das. Wohingegen die Stimmung in der Bevölkerung eine ganz andere war, die waren richtig bereit, was zu opfern. Also die Vorstellung, dass die Bevölkerung, wer immer das nun im Einzelnen ist, aber dass die Bevölkerung nicht bereit wäre, einen Preis zu zahlen für irgendetwas, die ist natürlich ganz falsch. Und diese Politik zu sagen, nein, nein, macht euch keine Sorgen, eben Benzinpreis allenfalls 3 Cent, wir fangen ganz leise an und das merkt ihr erst gar nicht. Und im Übrigen bleibt alles so toll wie zuvor, das halte ich für den ganz falschen Ansatz. Da haben die Kids natürlich recht. Also die das dann in lautstarke, einfache Losungen umwandeln.
In der kommenden Nacht, da beginnt der UN-Klima-Jugendgipfel. Danach sind dann die Älteren dran mit den Staats- und Regierungschefs. Dieser Jugendgipfel, das ist der Gipfel, zu dem auch Greta Thunberg über den Atlantik gesegelt wird. Sie wird auch bei dem anderen natürlich was zu sagen haben. Aber jetzt hat Greta Thunberg Folgendes gesagt auf einer Demo ganz frisch. Wir sind keine Schul- und keine Arbeitsschwänzer. Wir sind die Welle der Veränderung.
We are not just some young people skipping school or some adults who are not going to work. We are a wave of change.
Da gibt's großen Jubel. Den müssen wir jetzt noch in Handlung umsetzen, Herr Spengler. Wie sehr hilft uns das denn, dass wir mal von den Jungen getrieben werden?
Ich glaube, ohne dieses wäre ganz, ganz wenig nur zustande gekommen, was in der Politik beschlossen worden ist. Da wird mit mal schriller, mal dumpfer, mal fester, mal weniger fest auf einen Gong gehauen. Und das hat zwei, glaube ich, ganz, ganz eminente Folgen. Das eine ist, das ist ja praktisch, es ist ja nun wirklich relativ alternativlos, um mal die Kanzlerin zu zitieren, was die Kinder fordern. Denn das ist alles glasklar, ist vielleicht ein bisschen zu glasklar für manchen Geschmack, also ein bisschen zu plakativ oder irgendwas. Aber an den Forderungen an sich lässt sich ja nun überhaupt nichts drehen.
Und dann schauen wir doch mal, was jetzt passiert. Die Bundeskanzlerin kommt auch mit dem Klimapaket, das Sie gerade als Mogelpäckchen beschrieben haben. Vielleicht ist sie ja tatsächlich als einäugige Königin unter den Blinden oder vielleicht ist auch Deutschland inzwischen ganz hinten. Wie ordnen Sie denn die deutschen Bemühungen in diesen globalen Zusammenhang ein?
Ja, das kommt ein bisschen auf das zurück, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Wenn wir verkünden, wir müssen auch das Soziale bedenken bei unserer Klimapolitik, dann sagen wir, wenn das bei uns in Deutschland gefordert wird, dann ist das Soziale, sind das natürlich die Abgehängten irgendwo in Sachsen-Anhalt oder irgendwelchen Randgebieten, die keinen Arzt und keine regelmäßige Versorgung, irgendwas mehr haben. Aber wenn man den sozialen Charakter, wie jetzt bei der UNO, einmal ernst nimmt, dann gehört zum Sozialen natürlich auch das Miteinbedenken mit dem, was passiert, sagen wir, auf den Malediven oder in Indonesien. Also Beispiel Jakarta und überall, das gehört ja nun in das Soziale mit einbezogen.
Ja. Aber es gehört natürlich auch dazu, dann wirklich was umzusetzen. Und wenn ich jetzt mal bei uns nach Deutschland schaue, allein die Diskussion über diese Abstandsregel bei Windrädern, da haben wir eine große Diskussion, das bleibt dann irgendwo hängen. Jetzt gibt es andere Länder, die machen das einfach. Nehmen wir mal China an, von der Summe her der größte CO2-Emittent, wenn natürlich auch nicht pro Kopf, da macht man das einfach. Wir können doch jetzt nicht hier sagen, super, dass da eine Diktatur am Start ist.
Nein, die chinesische Regierung hat sich ökologisch durch die letzten Jahrzehnte außerordentlich vorbildlich gezeigt, was dieses angeht. Und sie deuten auf eine andere Gefahr hin natürlich. Das kann man gut verstehen, dass in dem Maße, in dem die Forderungen radikaler werden, man einfach sagt, das kann nur durch eine Diktatur durchgesetzt werden.
Ja klar, weil der Widerstand ja auch wächst.
Und diese Radikalisierung politisch nicht früh genug aufzufangen, das wäre das Gebot an die Politiker.
Und wer hört auf Sie? Und wer hört auf Greta Thunberg? Und wer wird wirklich was tun? Sehen Sie ein?
Na gut, ich meine, ich finde das schon, das, was sie ausgelöst hat bis jetzt, das hören, weiß nicht, Millionen Menschen hören drauf. Insbesondere, aber das finde ich ja nur doch sehr ermutigend, die Leute einer Generation, von der wir immer gesagt haben, die hängen 8 Stunden vor ihrem Playmobil, oder wie immer diese Dinger heißen, oder kommen
Smartphone
und sowas, und die kommen plötzlich auf die Straße, spielen Theater, machen dieses und jenes. Das ist ja auch ein Anfang von Politisierung. Das finde ich auch so einen außerordentlich positiven Nebeneffekt.
Zu Gast ist Tilman Spengler, Sinologe, Publizist, China-Versteher und glücklicherweise auch China-Erklärer. Wir sind jetzt mal in Hongkong, da gehen heute Menschen wieder auf die Straße. Zum einen mal geht es tatsächlich auch um Klima, aber dann geht es natürlich um Demokratie, wie schon seit 4 Monaten. Klima kann man begründen, Hongkong liegt am Wasser, steigende Meeresspiegel wirken sich da direkt aus, und über das Demokratiedefizit in China müssen wir nicht sprechen, Herr Spengler. Jetzt ist es ja so, dass Peking immer noch zuschaut, auch wenn es nicht an Drohgebärden mangelt. Mit welchen Gefühlen schauen Sie denn nach Hongkong?
Mit eigentlich einer gewissen Faszination, dass Peking nur zuschaut, glaube ich so im Augenblick nicht, sondern man sieht nur nicht, was Peking macht. Also so würde ich es eher sehen, weil das gibt natürlich massive Einmischungen auch in die Straßenkämpfe in Hongkong, die durch Fraktionen ermutigt werden, die ihre Sympathie nach Peking gerichtet haben. Es gibt, wie immer bei den Aufständen in Hongkong, gibt es die Vertreter der Geheimdienstgesellschaften und Geheimgesellschaften, also die da mitmischen. Aber es ist erstaunlich, weil dies bis vor kurzem, also bis vor 3-4 Jahren, galt die Bevölkerung jetzt als relativ unpolitisch. Ja. Die kümmerten sich um ihr Geschäft und sie kümmerten sich, ob das jetzt, wie das mit der Demokratie weiterging, das war denen weitestgehend nicht so wichtig, als dass sie dafür auf die Straße gegangen sind.
Das Interessante ist ja, dass diese Proteste, und das ist jetzt egal, ob das Klima ist oder Hongkong, die Organisation von Protest hat sich verändert. Das geht mit diesen digitalen Endgeräten, das geht mit Smartphones, das geht mit Internet, das geht nicht wie früher mit einer Geheimdruckerei und Flugblättern. Also das ist 30 Jahre her und vor 30 Jahren gab es ja schon mal Studentenprotest, den in Peking auf dem Platz des Himmlischen Friedens, dieses furchtbare Massaker. Ist es vielleicht deswegen gerade noch so einigermaßen unblutig, weil diese große, auch über die sozialen Netzwerke, diese große internationale Öffentlichkeit besteht?
Das zählt sicherlich dazu. Die Volksrepublik feiert ihren 70. Geburtstag am 1. Oktober. Und das ist natürlich ein Tag, den man sich nicht durch Bilder versauen lassen will, von Ereignissen von 1989. Wobei, das sollte man schnell in Klammern noch hinzufügen, wir kennen die Bilder von 1989.
Die Chinesen kennen sie nicht.
Volksrepublik kennt das kein Mensch mehr, weil das ist ja nun alles ausgetreten darum.
Ja, die kennen sie ja unter anderem, und das haben wir dem DDR-Fernsehen zu verdanken, die diese Bilder regelmäßig gezeigt haben, um eben auch der eigenen Bevölkerung 1989 zu sagen, seid mal vorsichtig.
Das war die bekannte chinesische Lösung, wie es im DDR-Politbüro damals geheißen hat. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten oder dritten Grund, fangen wir mal mit dem zweiten an, für die Chinesen etwas Zurückhaltung zu bewahren im Augenblick, weil es ist eine Zeit, die ist außenpolitisch außerordentlich heikel. Das ist unter anderem Herrn Trump geschuldet, aber es hat auch positive Auswirkungen. Und zwar die, dass man sich keine Allianz im Augenblick mehr sehr sicher sein kann. Und wenn jetzt plötzlich, sagen wir, Hauruck auf Hongkong draufgeschlagen wurde, dann steht sofort die nächste Frage an, was ist mit Taiwan, was ist mit anderen, was ist an der chinesischen Westgrenze mit den Uiguren und so weiter.
Das ist ja tatsächlich die Frage. Also wir haben die Unterdrückung der Uiguren, diesen unfassbaren Überwachungsstaat. Ja. Wir haben die Unterdrückung der Tibeter. Wir haben die relativ freien Taiwaner. Und wir haben die protestierenden Hongkonger. Das Risiko, dass China das alles vor dem Geburtstag am 1. Oktober abräumen will, das sehen Sie nicht.
Das
geht gar nicht.
Der Wunsch danach wäre wohl vorhanden, aber das ist technisch unmöglich.
Was heißt das für die Perspektive? Nach dem 1. Oktober, wenn wir nicht mehr so genau hinschauen, dann passiert was? Oder?
Es wird sich eine Menge darüber entscheiden, ob die Kraft in Hongkong, die Kraft des Protestes, ob die weiter ausreicht und in welche Richtung die geht. Es ist ja im Augenblick sind schon die Forderungen sind sehr disparat. Und man kann irgendwie so sagen, so eine ganz klare politische Linie sehe ich da auch nicht. Denn es ist sicherlich unwahrscheinlich, dass man den Vertrag mit den Briten oder mit England zurückdreht auf die Zeit davor oder danach oder irgendetwas. Die verschiedenen Möglichkeiten sind da sehr diffus, die da diskutiert werden. Und auch Neuwahlen helfen nicht richtig, denn mit den Wahlen wird ja nur das System bestätigt, was ohnehin besteht. Und das würde dann so weitergehen wie bevor. Das ist eine der Faktoren, die da eine Rolle spielen werden. Das zweite ist natürlich, wie sich das wirtschaftliche Machtgefüge ändert wird in der nächsten Konjunkturphase, die sowohl Hongkong betrifft, wie das Festland, also wie insbesondere den Süden da unten, Perlflussdelta.
Heute ist Welt-Alzheimer-Tag. Ich muss jetzt mal ein bisschen eine steile Kurve fliegen. Da geht es nämlich um Bluttests. In der vergangenen Woche haben wir über vorgeburtliche Bluttests auf Trisomien diskutiert. Und auch Alzheimer kann man vielleicht irgendwann mal mit einem Bluttest vorhersagen. Hat jetzt nicht direkt was miteinander zu tun, aber wenn man einen Schritt zurückgeht, dann kann man schon fragen, wie gehen wir denn mit Menschen um, die nicht voll leistungsfähig sind, die nicht für sich selber sorgen können? Wo ist denn die inklusive Gesellschaft für die Gesunden, für die Kranken, für die Jungen, für die Alten, für die Behinderten, für die Nichtbehinderten? Ganz normal alle miteinander. Herr Spengler, stellen wir uns das mal vor. Stellen wir uns wirklich mal vor. Ein junges Paar schiebt den Kinderwagen, darin liegt ein kleines Kind. Das ist ganz sichtbar, das kann man ja sehen, ein Chromosom mehr hat als die anderen und da geht jemand vorbei und denkt sich vielleicht, muss das sein? Das hätten die doch abtreiben können oder vielleicht noch schlimmer, der sagt sogar. Ist das vorstellbar?
Ich habe es sogar schon zweimal erlebt.
Sie haben es erlebt?
Ich habe es zweimal erlebt oder als Zeuge miterlebt, weil in meiner Familie was Ähnliches, zwei ähnliche Fälle existieren. Das ist natürlich sozusagen der Abgrund. Also das ist der Abgrund, das ist natürlich auch eine Folge sozusagen dieser Geschichte der internalisierten, der verinnerlichten Frage und dem Wunschdenken nach der schönen neuen Welt und den schönen neuen Leuten. Und das, was für die Säuglinge gilt, gilt ja eben, Sie haben es anfangs erwähnt, Mutatis Mutandis eben auch für die Alten.
Ja, das kann ja tatsächlich kommen. Das ist noch nicht so weit wie bei der Trisomie, aber daran wird geforscht. Und was das eben verbindet, ist ein Test. Das gibt eine Diagnose,
ja.
Aber es gibt keine Therapie. Ja. Und Sie haben ja vorhin gesagt, Sie können sich an 1975 erinnern. Ich sage jetzt mal, Sie sind 72 Jahre alt. Man kann ja Angst haben vor Alzheimer. Man kann sowas irgendwann mal testen. Würden Sie sich da testen lassen? Genau wissen, dass es keine Therapie gibt?
Nein, wenn der Test positiv ausläuft, was wahrscheinlich ist, wie ich mein Alltagsverhalten beurteile, dann werde ich es ja sofort wieder vergessen. Also kann ich mir das ersparen.
Nein, das ist jetzt sehr humorig, aber ja, die Frage gibt es natürlich
nein,
auch
das,
ganz ernsthaft.
Die Frage gibt es ernsthaft und wir sind nun... Ich bin da ein ganz altmodischer Mensch. Also das, die alte Geschichte des vierten Gebots, du sollst Vater und Mutter ehren, auf das es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden.
Aber ich dachte, es heißt, du sollst Vater und Mutter in ein Pflegeheim geben.
Ja, eben. Aber ich meine, diese konservativen Strukturen, die gab es mal. Und wo das eine Selbstverständlichkeit war und das, was wir als Anfangsszene beschrieben haben, eben gar nicht zu denken war. Ich glaube nicht, dass ich mich diesem Test unterziehen würde, aber ich würde mich vielleicht diesem Test unterziehen und das Ergebnis meinen Verwandten sagen.
Es gibt ja, jetzt machen wir noch mal ganz kurz was drauf, in der Sterbehilfedebatte auch diesen Punkt. Ne? Also inwieweit erlaubt man so etwas, gibt man so etwas frei und bedenkt dabei, dass vielleicht ein alter Mensch dann sagt, oh, ich will meinen Kindern nicht zur Last fallen, dann fahre ich halt in die Schweiz.
Ja. Ja, eben das schöne Leben, das Motiv des schönen Lebens, was aber auch eben eine andere Seite hat. Ich glaube, dass die Logik eines Sterbenden, die Hirnlogik eines Sterbenden wiederum eine andere ist als die Logik derselben Person 30 Jahre zuvor. Also da ändert sich natürlich durch verschiedene Beeinflussungen der Willenskräfte auch das eine oder andere. Aber es ist richtig so, dass wir uns bei diesem ganzen Kampf darum, älter und älter werden zu wollen und im Alter eben auch noch kein biologischer Müll zu sein, dass wir da zu den absurdesten Formen greifen und eben auch zur absoluten Herzlosigkeit, wie Sie es angedeutet haben.
Dagegen stünde ja eine ordentliche Bindekraft in der Gesellschaft. Aber die scheint nicht mehr so zu binden, wie sie mal gebunden hat. Oder ist das eine Verklärung in der Rückschau?
Nein, das ist in der westlichen Gesellschaft jedenfalls sehr zutreffend, wie Sie das sagen. In klassischen chinesischen Fällen, weil wir gerade eben in Hongkong waren, da wird das gerade auseinandergebrochen, weil da war das nie zu einer irgendeiner Diskussion. Gab es nie irgendeine Diskussion darüber, wie das in der Familie aufgeteilt wurde. Und das ist schon ein eigentümlich westliches Spezifikum.
Ein westliches Spezifikum, das sich auf den Westen reduziert und den...
Es wird universal und universaler werden, dass dafür sorgen schon die Wohnungsprobleme und viele andere Faktoren dazu.
Ja, was bleibt uns denn außer Kulturpessimismus?
Weitermachen, Bäume pflanzen, Menschen umarmen.
Herr Spengler, wir haben einen ziemlich weiten Bogen beschrieben, vom Oktoberfest über das Klima nach China zum Welt-Alzheimer-Tag. Nehmen Sie davon irgendwas mit in den Tag oder sind Sie froh, dass es vorbei ist?
Nein, das Angenehme in den Unterhaltungen mit Ihnen hier in diesem Sender ist ja, dass die eigenen Gedanken, die man sich macht, plötzlich nobilitiert werden dadurch, dass sie in den Äther gehen. Das ist ein sehr angenehmes Gefühl.
Vielen Dank, dass wir teilhaben dürfen.
Wertet sie auf, ja.
Und was machen wir heute noch?
Ich habe noch am Nachmittag beim Internationalen Literaturfestival stelle ich das neue Buch von Hans-Christoph Buch vor.
In München?
Nein, Berlin.
In Berlin.
Berlin.
Entschuldigung, verwechselt.
Collegium Hungaricum. Und der hat ein Buch über China geschrieben und das fasst so verschiedene Phasen seines Nachdenkens über China zusammen. Und das werden wir in einer gelehrten, aber vielleicht auch unterhaltsamen Form dem Publikum vorstellen.
Das machen Sie aber in geschlossenen Räumen, obwohl jetzt gerade das letzte schöne Wochenende ist.
Ja, gut, Kultur fordert ihren Preis.